Hallo und herzlich willkommen bei Selbstbewusste KI, dem Forschungspodcast an der Grenze zwischen Mensch und Maschine.
KI-Geschichte ist nicht nur US-amerikanische Geschichte. Wir können auch gerne mal nach Europa schauen, was da an KI gemacht wurde und gemacht wird. Der Atlantik ist ja kein Graben, über den nie Ideen ausgetauscht wurden. Es sind Personen immer mal wieder gereist, haben die Ideen mitgebracht. Und es gibt natürlich Ansätze, die direkt aus Europa kamen, die nicht aus den USA kamen. KI ist nicht gleich USA. KI gibt es auch in Europa, auch wenn immer wieder gerne dieses Narrativ bemüht wird, dass die Europäer und insbesondere auch die Deutschen den Amerikanern immer nur hinterherlaufen.
Diese Definition, die dann vorgeschlagen wurde in dem Forschungsantrag dafür, also in dem Antrag, den Sie gestellt haben, um dieses Treffen zu organisieren, da geht es ganz klar darum, dass man das, was Menschen tun, wenn sie intelligent genannt werden, auf Maschinen übertragen möchte. Und wenn Maschinen das tun, dann sollte man es eben künstliche Intelligenz nennen. Es geht also ganz klar um das Nachmachen, das Imitieren, das Simulieren von dem, was Menschen tun, wenn ihr Tun intelligent genannt wird. Es ist also ein Nachmachen, es ist keine Intelligenz an sich, sondern es ist das Nachmachen von dem, was Intelligenz sein könnte.
In der heutigen Folge begrüße ich gleich zwei Gäste, die sich beide intensiv mit der Geschichte der künstlichen Intelligenz in der Bundesrepublik Deutschland beschäftigt haben. In einem Forschungsprojekt mit dem Titel IGGI, Ingenieurgeist und Geistesingenieure. Der eine ist habilitiert und breit aufgestellt im Feld Geschichte der Naturwissenschaften, die andere ist Kulturwissenschaftlerin und promovierte Wissenschaftshistorikerin sowie Expertin für künstliche Intelligenz und Kognitionswissenschaft. Beide arbeiten beim Deutschen Museum in München und beide sind heute hier zu Gast im Podcast Selbstbewusste KI. Herzlich willkommen, Helen Piel und Rudolf Seising.
Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
IGGI, Ingenieurgeist und Geistesingenieure, das ist der Titel Ihres Forschungsprojekts, was jetzt einige Jahre lang läuft. Wie kommt man auf so einen Titel? Wie passen Ingenieur und Geist zusammen? Was haben Sie sich dabei gedacht?
Ja, da muss ich ausholen. Vor etwa 4,5 Jahren habe ich mir überlegt, ob ich so ein Forschungsprojekt auf die Beine stellen könnte und habe mir ein bisschen umgehört und umgelesen und bin da auf den Computertheoretiker oder Informatikprofessor Friedrich Ludwig Bauer gekommen, der in München lange Zeit Professor für Informatik war und der hat in den 70er Jahren sondern in einigen Veröffentlichungen eben von Ingenieurgeist und Geistesingenieure gesprochen, was er als eine Definition für das Fach Informatik, das damals noch nicht definiert war, sondern von ihm und anderen erst begründet wurde. Das heißt, er hat praktisch geschrieben, Informatik, das ist Ingenieurgeist und Geistesingenieurwissenschaft. Und er hat sogar dahinter noch in Klammern geschrieben, wem das besser gefällt.
Also konnte man sich fast aussuchen. Also so Begriffsfindungen für neue Gebiete, die haben ja auch was Spannendes. Ne? Also dann prägt man manchmal einen Namen, der Jahrzehnte oder Jahrhunderte einen ganzen Bereich dominiert.
Genau, das Interessante ist, dass es eben nicht für die KI gedacht war, sondern für die Informatik. KI war damals noch in Deutschland gar nicht so gut angesehen, da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Aber er hatte jedenfalls den Verdacht, dass der deutsche oder allgemein der Ingenieurgeist eine ganz große Rolle spielt und umgekehrt auch die Geistesingenieure, sprich also, dass man versucht, das, was man gemeinhin Geist nennt, auch ingenieurwissenschaftlich fassen kann. Also hat er sich das Fach Informatik, das er damals eben mit aufgebaut hat, vorgestellt. Mhm. Ich habe gedacht, das wäre eigentlich ein guter Titel für das, was wir heute künstliche Intelligenz nennen. Mhm. Und die Abkürzung, da hat dann ein Kollege von mir, der Christian Götter, der heute in Braunschweig in der Geschichte arbeitet, der kam dann auf die Idee, weil eben Iggy klingt wie Iggy Pop, dass man doch das Projekt gleich so nennen kann.
Okay, also das ist die Entstehungsmythologie des Projektes. Und Frau Piel, Sie haben im Dezember auch was Größeres vor, eine Veranstaltung, auf der Ergebnisse präsentiert werden. Ist das richtig?
Genau, also das Projekt hatte angefangen im Januar 2020 und jetzt im Dezember 2024 läuft es aus. Mhm. Und dann wollen wir natürlich nicht einfach nur von der Bildfläche verschwinden, sondern auch sagen, was wir die letzten 4 Jahre gemacht haben.
Okay.
Und laden dafür nach München ins Deutsche Museum ein mit einer Keynote von einer amerikanischen Computerhistorikerin, KI-Historikerin Stephanie Dick und mit natürlich einem Vortrag aus unserem Projekt darüber, ja, Perspektiven und Ansätze zur Geschichte der künstlichen Intelligenz in der Bundesrepublik.
Ja, sehr spannend. Und die 450.000 Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts dürfen dann alle zu Ihnen nach München kommen. Kann man sich das so vorstellen?
Sie dürfen sich gerne anmelden. Ja, wir müssen natürlich ein bisschen gucken, wie viel Essen wir bestellen für 450.000.
Und kann man auch online teilnehmen? Ist das vorgesehen? Also eine echte Präsenzveranstaltung. Gut. Genau. Den Link auf die Anmeldungsmöglichkeit werden wir am Ende dieser Folge nochmal sagen. Und auch in den Shownotes, also den Kommentaren zum Podcast, auch nochmal verlinken. Das Datum ist wann? Der 15. Dezember. Gut. Prima. Also zu den Anfängen der KI gibt es ja unterschiedliche Erzählweisen, je nachdem, wen man fragt. Und da stößt man auch auf unterschiedliche Schwerpunktsetzungen. Manche kommen aus der Logik, manche kamen aus der Elektrotechnik. Informatik war gerade im Entstehen. Natürlich spielte die Mathematik eine Rolle. Auch in der Hirnforschung und der Psychologie war immer ein Thema, inwiefern man Gedanken, den Geist, haben Sie eben gesagt, oder generell auch Abläufe algorithmisieren, automatisieren kann. Und Sie haben sich das Thema nun als Wissenschaftshistoriker angeschaut. Was macht denn den Unterschied zu den Leuten aus den Fachdisziplinen, wenn Sie als Historiker, als Wissenschaftshistoriker auf die Historie von künstlicher Intelligenz zurückblicken?
Also die historische Brille ist natürlich sehr viel breiter, einfach schon dadurch, dass wir als Wissenschaftshistoriker uns verschiedene Wissenschaftsdisziplinen parallel oder gleichzeitig angucken können. Was wir festgestellt haben, was vielleicht nicht so bekannt war, was in Amerika auch viel normaler war, also bei der Begründung der künstlichen Intelligenzforschung, ist, dass es aus ganz vielen verschiedenen Disziplinen da Aktionen gab oder auch Forschungsprojekte, die damals auch noch gar nicht unbedingt künstliche Intelligenz geheißen haben. In Amerika, die Geschichte wollen wir jetzt ja nicht so aufrollen, das ist ja auch vielleicht ein bisschen bekannter, dass in Dartmouth College da damals dieses Treffen war. Da war von Anfang an sehr viel Interdisziplinarität im Spiel. Und das kann man eigentlich für Deutschland auch so sehen, nur wurde das, weil in Deutschland die Disziplinen sehr viel mehr miteinander arbeiten und nicht gegeneinander oder nicht interdisziplinär. Darum ist es vielleicht nicht so bekannt gewesen. Was wir also feststellen oder festgestellt haben, ist, dass es Leute gab, wie Sie schon sagten, aus der Psychologie oder aus der Philosophie, aus der Mathematik, die hier erste Ansätze erforscht haben. Aber es gab genauso Leute aus der Linguistik, die sehr früh sich Gedanken gemacht haben, die man dann eben auch künstliche Intelligenz nannte, oder auch aus der Physik. Es gibt also ein Teilprojekt von Dina V., die betrachtet einen Physiker, der erst am DESY gearbeitet hat, dort diese Blasenkammerbilder von Teilchenprozessen sich angeguckt hat, und das wurde dann halt maschinisiert, und dann ist er zur Bilderkennung in der künstlichen Intelligenz gekommen. Ein Beispiel von Forschungsprojekten, die eigentlich aus anderen Fächern kamen, dann aber später zur künstlichen Intelligenz wurden. Und solche Prozesse haben wir als Wissenschaftshistoriker sehr oft, und das ist das Interessante für uns als Gruppe jedenfalls.
Und was man da vielleicht auch ansetzen oder noch dazu sagen kann, eben, dass uns auch als Historiker, Historikerinnen Prozesse interessieren, Arbeitsumgebungen, persönliche Netzwerke und nicht unbedingt nur Forschungsergebnisse zum Beispiel. Also es interessiert uns nicht unbedingt nur, welche Systeme haben funktioniert, welche Forschungsansätze haben funktioniert, sondern vielleicht auch, was hat nicht funktioniert, warum hat etwas funktioniert oder nicht funktioniert, und natürlich auch breiter aufgestellt die Prozesse dahinter. Also wenn man mit Leuten aus den Fachdisziplinen spricht, kommt oft, das ist die Veröffentlichung, das ist das Wichtige, alles andere ist egal, während uns das interessiert, auch was dahinter steht, was hinter den Veröffentlichungen steht und wie diese Veröffentlichungen zustande gekommen sind.
Jetzt taucht ja im Titel Ihres Forschungsprojektes der Geist auf. Und den Geist kriegt man nicht so einfach zugeordnet. Wer ist für den Geist zuständig? Ja, sind das die Theologinnen und Theologen oder vielleicht die Philosophen? Es gibt auch etliche Publikationen zum Thema Geist in der Maschine. Und der Geist selbst entzieht sich aber gerne einer schärferen Definition. So, das ist vielleicht auch die Stärke des Begriffs, dass der Geist so breit ist und recht universell einsetzbar. Aber trotzdem zieht er sich ja wie ein roter Faden auch durch die KI-Geschichte durch. Was steckt hinter der Suche nach dem Geist? Wie schätzen Sie das ein? Wonach suchen Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Entwickler, wenn sie dem Geist auf der Spur sind?
Ja, da kann man natürlich als Wissenschaftshistoriker auch gleich wieder sehr weit zurückgehen. Nehmen wir zum Beispiel Descartes, der ja die Theorie dann vertreten hat, dass es zwei Welten gibt, einmal die geistige Welt und die materielle Welt. Mhm. Und der sich natürlich dann überlegte, wie kann es überhaupt sein, dass ich etwas in meinem Geist mir vorstelle und das dann übertragen bekomme auf meine körperlichen Reaktionen. Wie kann ich also etwas wollen und das dann auch tun, beziehungsweise umgekehrt das Bild von jemandem, der zu nah an ein Feuer kommt, sich verbrennt und dass dann eben dies im Gehirn registriert wird. Also der Punkt, dass das Gehirn ja eine Rolle spielt, ist ja schon ein Hinweis darauf, dass man sich überlegt, dass der Geist vielleicht was mit dem Gehirn zu tun hat. Das wäre dann auch die Verbindung zu dem, was Sie eben angedeutet haben mit der Hirnforschung. Jetzt war es so, dass Descartes unbedingt diese zwei Welten, die geistige und die materielle, aufrechterhalten wollte und sich überlegt hat, wo gibt es denn etwas, wo diese beiden Welten zusammenkommen. Und das hat er eben im Gehirn lokalisiert und dafür hat er die Zirbeldrüse verantwortlich gemacht. Also in der Zirbeldrüse gab es nach Descartes Animalgeister, die diese Verbindung oder diese Kommunikation zwischen den beiden Welten liefern konnten.
Technisch könnte man sagen, das ist die Schnittstelle zwischen beiden Welten.
Genau, Schnittstelle, das Wort hat Descartes natürlich noch nicht benutzt, aber ja, das wäre diese Vorstellung. Ist natürlich heutzutage nicht mehr eine gängige Theorie und vielleicht ist der Ansatz auch völlig falsch, dass es diese beiden Welten gibt, dass man vielleicht gar nicht eine Unterscheidung zwischen geistiger und materieller Welt treffen muss. Dann ist natürlich die Frage, wie kann man sich überhaupt so etwas wie Geist vorstellen oder braucht man das überhaupt? Mhm. Um nochmal auf das Wort Geist in unserem Titel zurückzukommen, Ingenieur Geist heißt ja mehr, dass ein Ingenieur eine bestimmte Art zu denken hat, dass er gelernt hat, als Ingenieur zu denken. Und das wurde dann von Friedrich Ludwig Bauer eben auch übertragen auf abstrakte Objekte. Also Ingenieure bauen ja normalerweise etwas Materielles, nur die Informatiker bauen ja nichts Materielles, sondern etwas Abstraktes. Und auch dafür braucht man eben nach Bauer eine bestimmte Art zu denken. Mhm. Umgekehrt Geistesingenieure, das Wort kann man ja etwas anders verstehen, dass man also so wie ein Ingenieur denkt, sich überlegt, was im Gehirn passiert, damit so etwas wie Geist entsteht. Und ich glaube, das ist das Programm, was dann auch in der künstlichen Intelligenzforschung meistens gemeint ist. Und das ist natürlich sehr nah an der Hirnforschung, weil man dann diese Analogie trifft, diese Metapher vom Computer als Gehirn beziehungsweise umgekehrt vom Gehirn als Computer.
Also damit sprechen wir schon von Metaphern an dieser Stelle. Könnte man sagen, so die Vokabel Geist entspricht ungefähr dem, was wir heute als Mindset bezeichnen. Das Mindset des Ingenieurs, der Ingenieurin. Würde das passen?
Ja, denke schon, dass man das so heute übersetzen könnte. Ich glaube, Geist ist auch ein Wort, was wir gemerkt haben, wenn wir versucht haben, auf Englisch zu sprechen, dass es immer ein Wort ist, das schwierig ist zu übersetzen. Das ist doch irgendwie ein sehr deutsches Wort ist in gewisser Weise, wo man dann überlegt mit Mind, mit Spirit, mit Ghost, das sind alles Worte, die man irgendwie mit Geist umschreiben kann. Und wie Sie jetzt sagen, Mindset wäre auch noch eines. Also wirklich ein sehr breit gefasster Begriff.
Aber die Frage ist ja, wird es dadurch besser? Ne? Also wenn wir jetzt noch weitere Begriffe einführen wie Mindset, wir stellen jetzt das fest, was auch schon viele vor uns festgestellt haben. Wir haben es oft mit einer Metapher zu tun und da rein sind aber auch häufig Wünsche eingeschrieben. Also oder auch Sehnsüchte. Ja? Die alte Idee, dass man tote Materie zum Leben erweckt. Wie schätzen Sie das ein, wenn Sie sich Texte von früher anschauen? Wie stark war denn die Neigung der damals Aktiven, sich auch ein bisschen schöpferisch zu betätigen? Also tote Materie zum Leben zu erwecken.
Meinen Sie jetzt unsere Forschungspersonen, also in Deutschland in den 60er, 70er, 80er Jahren?
Ja.
Da würde ich fast sagen, die war nicht sehr, sehr ausgeprägt. Also wir haben ganz viele Leute kennengelernt, die wir als, sagen wir mal, Pioniere der KI in Deutschland angesehen haben, mit denen wir, das haben wir in unserem Projekt durchgängig gemacht, dass wir die Leute interviewt haben, diese Interviews auch auf Video aufgenommen haben. Und ganz oft war es so, dass sie gesagt haben, nein, KI habe ich überhaupt gar nicht gemacht. Künstliche Intelligenz ist ganz weit weg von dem, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte Bildverarbeitung machen, das Maschinisieren. Auch die Linguisten zum Teil, die sich dann natürlich darum erstmal gekümmert haben, wie kann man Linguistik mit dem Computer machen und dann gesehen haben, mit dem Computer kann man ja so viel mehr machen, als nur eben Textkorpora durchforsten und dann dazu übergegangen sind, dass sie also tatsächlich eine Computerlinguistik entwickelt haben. Auch die sind, glaube ich, zum großen Teil weit davon entfernt gewesen, dadurch Geist herzustellen, der in einer Maschine ist.
Und der Begriff der Computermetapher oder die Computermetapher generell, das wird schon aufgegriffen, das wird auch beschrieben, aber oft dann auch kritisch beschrieben. Das zumindest, was ich gelesen habe, dass einige von den Psychologen und Psychologinnen gesagt haben, das ist zu vage, was wollt ihr eigentlich mit dem Begriff? Wie weit geht das? Meint ihr jetzt wirklich, das Gehirn ist das gleiche wie ein Computer? Oder soll man das nur als Ideengeber und Forschungsansatz verwenden? Also es wurde auch zumindest in den späten 1980er Jahren dann auch zum Teil kritisch zu betrachten, diesen Begriff der Computermetapher, weil man sich dann doch überlegt hat, ob diese Gleichsetzung, wenn man sie wirklich als wortwörtliche Übereinstimmung betrachtet, ob das nicht dann doch in die falsche Richtung führt. Mhm.
Heute ist ja KI ein sehr dominanter Begriff. Es gibt viele Forschungsprojekte zum Thema KI. Marketingabteilungen von IT-Herstellern kommen gar nicht darum rum, das aufzugreifen. Also wer nichts mit KI macht, ist nicht aktuell. Viele mittelständische Unternehmen überlegen sich, wie können wir auch KI machen? Wie kriegen wir KI ins Unternehmen rein? Dabei machen sie es vielleicht schon längst, haben das halt nur bisher noch nicht so genannt. Wir haben es also mit einer großen Dominanz dieses Begriffs zu tun in unseren Alltagsmedien. Also es vergeht fast kein Tag, an dem wir nicht irgendwo mit diesen beiden Buchstaben konfrontiert werden. Und in der Regel wird ja nicht dazu gesagt, was damit gemeint ist. Also was meinen wir jetzt mit künstlicher Intelligenz, sondern das wird einfach so gemacht. Ja, und denjenigen, die das dann wahrnehmen, fällt dazu vielleicht etwas ein, ein individuelles Vorverständnis, was irgendwie passt, wo es eine Schnittmenge gibt zu dem, wie andere über KI denken. Das ist ja das Alltagsverständnis, was viele Menschen da in sich tragen. Dazu, also demgegenüber gibt es ja auch ein Fachverständnis und Definitionen zu Intelligenz und Definitionen zu künstlicher Intelligenz. Was haben Sie für einen Eindruck? Wie hat sich das, was wir meinen, worüber wir sprechen, wenn wir Intelligenz sagen, im Verlauf der letzten 60 Jahre verändert?
Ja, also der Intelligenzbegriff ist generell schwierig. Der ist auch innerhalb der Psychologie, haben sich die Definitionen geändert und was man zur Intelligenz und was man zur künstlichen Intelligenz und zur Intelligenz dazuzählen sollte. Vor allem ja, in den 60er Jahren war viel das rationale Denken Intelligenz, also logisch schließen, Mathematik wurde da viel dann untersucht, während später dann auch immer mehr überlegt wurde, ob man dann wirklich Intelligenz vom Körper abtrennen kann oder ob zur Intelligenz auch das Zusammenspiel mit der Umwelt, mit der Umgebung zählt, ob man das nicht auch untersuchen müsste, wenn man Intelligenz untersucht.
Das ist ja auch heutzutage für die Robotik sehr wichtig.
Genau.
Ja, der Ansatz ist Embodiment. Wenn man das nur auf ein zentrales Element konzentriert und die ganze Außenhülle weglässt, dann ist der Roboter ja gar nicht bewegungsfähig. Er kann sich nicht im Raum orientieren. Ja.
Genau, und diese Entwicklung gab es in der Intelligenzforschung und natürlich auch in der künstlichen Intelligenzforschung und dann in der Robotik, dass es da Veränderungen gab, was genau oder worauf man sich konzentriert und wie man diese Forschungsprojekte dann auch ausrichtet, ob man sich nur auf Problemlöseprozesse zum Beispiel konzentriert hat oder ob man dann die Außenwelt noch mit hereingebracht hat.
Vielleicht kann ich nochmal grundsätzlich dann ein Stück zurückgehen. Wenn man sich Dartmouth anguckt, wo die Leute diesen Begriff im Englischen ja geprägt haben. Also
das war die berühmte Konferenz,
genau.
auf die immer wieder verwiesen wird. Dort wurde der Begriff künstliche Intelligenz das erste Mal in die Welt gesetzt. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch von einem Vortrag, den Sie gehalten haben, ging es da im Wesentlichen um Geld.
Es ging um ganz wenig Geld eigentlich, wenn man das mit heute vergleicht. Das war der junge amerikanische Assistant Professor John McCarthy, der eigentlich sowas wie intelligente Maschinen im Hinterkopf hatte, dass man darüber sich mal Gedanken machen sollte und hat also dann vorgehabt, dachte eigentlich an 10 Leute, auch interdisziplinär zusammenzuholen und da 2 Monate darüber nachzudenken gemeinsam, ob man sowas machen kann. Es ist eigentlich keine richtige Konferenz gewesen, es war mehr so ein Treffen, es war ein Kommen und Gehen und es waren wenige Vorträge und es ist auch eigentlich relativ wenig da erforscht worden. Es gab nur ein Programm eigentlich, den Logic Theorist, der da vorgestellt wurde, den es aber auch schon in den Wochen vorher gab. Jedenfalls diese Definition, die dann vorgeschlagen wurde in dem Forschungsantrag dafür, also in dem Antrag, den Sie gestellt haben, um dieses Treffen zu organisieren, da geht es ganz klar darum, dass man das, was Menschen tun, wenn sie intelligent genannt werden oder wenn das Tun intelligent genannt wird, auf Maschinen übertragen möchte. Und wenn Maschinen das tun, dann sollte man es eben künstliche Intelligenz nennen. Es geht also ganz klar um das Nachmachen, das Imitieren, das Simulieren von dem, was Menschen tun, wenn ihr Tun intelligent genannt wird. Es ist also ein Nachmachen. Es ist keine Intelligenz an sich, sondern es ist das Nachmachen von dem, was Intelligenz sein könnte. Wenn man sich das heute anguckt, und Sie haben schon auf einen meiner Vorträge hingewiesen, wenn ich also heute Vorträge halte vor einem gemischten Publikum, dann höre ich immer wieder den Ausdruck, das ist doch eine künstliche Intelligenz. Das heißt, es wird personalisiert. Man spricht eigentlich von einer künstlichen Intelligenz, völlig abstrakt, und im Grunde behandelt man sie dann wie eine Person. Ich glaube, das ist ein großer Fehler, weil es ist eigentlich Technik. Es ist nicht mehr und nicht weniger als Technik, sehr ausgereifte Technik. Und auch da können wir noch drüber reden, dass es zu verschiedenen Zeiten verschiedene Arten von Technik waren, die damals oder heute eben künstliche Intelligenz genannt werden. Aber diese Vorstellung, dass es eine künstliche Intelligenz gibt, mit der man reden kann, mit der man kommunizieren kann, die genauso denkt wie ein Mensch, das ist Science Fiction. Und diese Kluft findet man also eigentlich immer wieder in Diskussionen. Und dagegen müssen wir uns, meine ich, immer wieder neu wehren.
Also wenn man sagt, die KI, als ob es die eine gäbe oder die typische, haben wir es mit Substantivierungen zu tun, mit Anthropomorphisierungen, und Menschen stellen sich etwas vor als etwas.
Ja.
So, jetzt sagen Sie, das ist aber nicht dieses eine Etwas, sondern ja, das ist ein Begriff, der geprägt wurde. Also man könnte ja auch jetzt sagen, KI, das sind erstmal zwei Buchstaben, die in unterschiedlichen Kontexten sehr unterschiedlich verwendet werden. Und das Fachverständnis, habe ich rausgehört, ging oftmals historisch gar nicht in die Richtung, dass man eine KI bauen wollte, sondern dass man die eigenen fachlichen Probleme in der Psychologie, in der Mathematik und so weiter durch diese neuen Möglichkeiten mit Computern, algorithmischen Systemen etc. lösen konnte.
Man hat nach intelligenten Lösungen für Probleme gesucht, und intelligente Lösungen, die denken sich Menschen aus und dann übertragen sie die in Technologie.
Dieser Begriff künstliche Intelligenz ist natürlich auch schon auf Dartmouth zurück, aber auch im deutschen Kontext natürlich auch als rhetorischer Begriff zu sehen, der in Anträgen entweder benutzt wurde, weil man glaubte, damit Geld zu bekommen, oder ausgespart wurde, weil man glaubte, damit kein Geld zu bekommen. Also wir haben beides erlebt, dass einige der Forschenden gesagt haben, ich habe nie künstliche Intelligenz gemacht, weil sie sich dann auch bewusst von diesem Begriff abgesetzt haben. Es gab dann auch Begriffe wie kognitive Systeme zum Beispiel, Informationspsychologie, die kurzfristig immer mal wieder aufgekommen sind. Und es gab andere, die dann praktisch aufgesprungen sind auf diesen Begriff und ihn genutzt haben, um sich auch von der Informatik abzugrenzen oder von anderen Fachrichtungen abzugrenzen und gesagt haben, wir machen künstliche Intelligenz, und so natürlich versucht haben, dann auch Forschungsgelder zu bekommen, Institute später aufzubauen. Also das muss man immer im historischen Sinne natürlich auch hinterfragen, wie wird dieser Begriff verwendet, warum wird dieser Begriff verwendet. Ist das jetzt ein rhetorisches Stilmittel, ist es ein wissenschaftspolitisches, strategischer Move, diesen Begriff zu verwenden, oder glauben die Leute wirklich, eine künstliche Intelligenz erschaffen zu können? Das sind ja alles unterschiedliche Verwendungsweisen für diesen Begriff.
Ja, und bei Ihnen in München gab es ja auch eine Zeit lang den Begriff der Intellektik, der dann irgendwann auch in Darmstadt weiter fortgeführt wurde. Was war das für eine spezielle Sichtweise auf KI?
Also der Begriff ist vorgeschlagen worden von Wolfgang Biebel, der damals in München an der Technischen Universität war und der im KI-Rundbrief, das ist das Nachrichtenblatt gewesen von Mitte der 70er bis Ende der 80er Jahre der KI-Fachgruppe innerhalb der Gesellschaft für Informatik. Da hat er einen Aufsatz oder ein kurzes Paper veröffentlicht, Intellektik, ein ernst gemeinter Vorschlag. Und der Vorschlag war, den Begriff künstliche Intelligenz nicht zu benutzen für diese Fachrichtung oder für diese Forschungsrichtung, sondern den Begriff Intellektik zu benutzen, eben weil er meinte, künstliche Intelligenz wird oder ruft sehr schnell kritische Stimmen hervor. Künstliche Intelligenz, das klingt wie künstliche Blumen, wie künstliche Insemination, all solche eher negativen Besetzungen vom Begriff künstlich und dann zusammen mit Intelligenz. Und weil er gesagt hat, Intellektik, das ist, er hat versucht, das vom Lateinischen her abzuleiten, Intellektik, Intelligenz, das ist das Intellektus, worum sich die künstlichen Intelligenzforschenden ja eigentlich kümmern. Und er hatte gehofft, praktisch etwas zurückzurudern auch und diesen Begriff einzusetzen. Der ist aber, wie gesagt, das hat er 1980 vorgeschlagen, da war der Begriff schon zu etabliert.
Intelligenz war dann zu etabliert, ja. Also Intellektik hätte vielleicht die Chance geboten, auch aus dieser Anthropomorphisierung, aus diesen Fantasien, die mit künstlicher Intelligenz geweckt werden, ein bisschen rauszukommen und ein etwas technischeres Schlaglicht zu werfen auf das, was man da macht, wurde aber in der Breite nicht aufgegriffen und weitergeführt.
Nein, also er für sich selber und für seine Forschungsgruppen hat er diesen Begriff weiter benutzt. Später auch nochmal vorgeschlagen, dass man auch vielleicht unter Intellektik die künstliche Intelligenzforschung und die Kognitionswissenschaft wieder zusammenbringen könnte. Das Verhältnis zwischen diesen beiden Fachrichtungen ist ja auch etwas, was immer wieder diskutiert wurde, ob sie zusammengehören oder getrennt sind. Und unter Intellektik meinte er, hätte man sie wieder zusammenbringen können. Aber die meisten der Kollegen und Kolleginnen haben gesagt, künstliche Intelligenz ist jetzt da. Alle anderen Länder haben einfach den Begriff Artificial Intelligence übersetzt in ihre jeweilige Sprache. Wenn die Deutschen da jetzt wieder zurückzurudern anfingen, das würde es dann auch nicht bringen.
Ja, wie wird künstliche Intelligenz in Frankreich genannt?
Intelligence artificielle. In den Niederlanden ist es die künstliche Intelligenz, ja. Also im Prinzip wörtliche Übersetzungen des englischen Begriffes in die jeweilige Landessprache, wie es dann im Deutschen ja auch passiert ist.
Okay. Also Wolfgang Biebel, Sie haben ihn eben erwähnt, hat auch einen aktuellen Beitrag geschrieben für ein Buch, das wir herausgeben im Kontext unseres Podcasts zur Frage, wie es denn um Bewusstsein bei künstlicher Intelligenz stehen könnte. Das Buch wird hoffentlich dieses Jahr noch fertig. Und da freue ich mich sehr drauf, dass auch Autorinnen und Autoren aus der Gründerphase in der heutigen Zeit nochmal mit diesem großen Rückblick, den man dann hat über ein ganzes Forscherleben, sich äußern und sich auch kritisch äußern. Und die Begriffsfrage ist nach wie vor ja immer noch nicht gelöst oder besser geworden. Der Begriff KI ist etabliert, aber führt natürlich bei all denjenigen, die sich jetzt nicht wissenschaftlich oder beruflich intensiver damit beschäftigen, auch teilweise zu Erwartungen, die nicht eingelöst werden können. Da können wir vielleicht anschließend nochmal drüber sprechen. Frau Piel, Sie haben eben die Kognitionswissenschaften erwähnt. Und dieses Beziehungsverhältnis zwischen künstlicher Intelligenz, nennen wir das jetzt einfach mal so, und den Kognitionswissenschaften. Was war das für ein Verhältnis historisch? War das lieber auf den ersten Blick?
das Spannende in diesem Verhältnis ist, dass je nachdem, wen man fragt, ist die künstliche Intelligenz Teilgebiet der Kognitionswissenschaft oder die Kognitionswissenschaft Teilgebiet der künstlichen Intelligenz. Das Verhältnis schwankt auch bzw. wandelt sich in der Zeit. Es gibt den Studien- und Forschungsführer Künstliche Intelligenz, den Wolfgang Biebel gemeinsam mit Jörg Siegmann herausgegeben hat. In der ersten Auflage kommt die Kognitionswissenschaft in dem Schaubild Was ist KI oder was gehört zu KI nicht vor, wird allerdings im Text erwähnt. Dann gibt es 5 Jahre später eine zweite Auflage, in der die Kognitionswissenschaft als Teilgebiet der künstlichen Intelligenz im Schaubild auftaucht. Und genauso gibt es von der Kognitionswissenschaft ein berühmtes Schaubild, wo all die beteiligten Disziplinen aufgezählt werden, wo dann immer Informatik oder KI als eines dieser Teilgebiete auftaucht, einer dieser 6 Eckpunkte ist. Und die Kognitionswissenschaft in der Bundesrepublik hat sich erst in den 1980er Jahren angefangen, mit Projekten und Netzwerken zu etablieren. Und da ist auch oft erst noch der englische Begriff verwendet worden, Cognitive Science, bis das als Kognitionswissenschaft, als Fach dann angekommen ist. Und die DFG-Förderungen fingen dann so in den Mitte der 1980er Jahre an. Ja, also das Verhältnis war immer etwas schwierig und hat sich auch gewandelt.
Da steckt ja auch die Frage dran, wer Deutungshoheiten beanspruchen kann und wer die Forschungsrichtung vorgibt. Sie haben eben Jörg Siegmann erwähnt, auch von ihm haben wir einen Autorenbeitrag für unser Buch. Also es schließen sich immer mehr Kreise. Ich möchte jetzt nochmal nachbohren an diesen Versprechungen. Ich möchte nochmal nachfragen, wie Sie die Versprechungen von KI-Akteuren, Aktivisten einschätzen, von Fans, von den Machern der KI. Ich kann mich daran erinnern, dass Wolfgang Biebel mal gesagt hat, wir KI-Leute haben, Zitat, über viele Jahre das Maul zu voll genommen. Zitat Ende. Und das hat uns nicht gut getan. Und er hat darauf angespielt, dass beispielsweise immer versprochen wurde, in 2 Jahren sind wir soweit, dass der Schachcomputer den besten Schachspieler, den besten menschlichen Schachspieler schlagen kann. Irgendwann war es dann soweit, aber diese 2 Jahre, von denen die Rede war, die wurden immer weiter mitgeführt. Ja, so, und da konnte man also in diesem Raster bleiben. Wie schätzen Sie das denn ein? Was hat die Leute damals dazu getrieben, mit solchen Versprechungen an die Öffentlichkeit oder an die Fachöffentlichkeit zu gehen?
Man kann das nicht über einen Kamm scheren. Es gibt verschiedene Arten von Wissenschaftlern, wie es verschiedene Arten von Menschen gibt. Aber es gibt halt Beispiele, die besonders bekannt geworden sind. Ich würde jetzt zum Beispiel den noch nicht erwähnten Joseph Rosenblatt mal erwähnen, der einer der, der ersten, die künstliche neuronale Netze diese Idee ernst genommen haben und gesagt hat, also das, was McCulloch und Pitts in den 40er Jahren sich da ausgedacht haben, das muss man noch realisieren können. Rosenblatt war ein Psychologe und hat dann tatsächlich das, was McCulloch und Pitts vorgeschlagen haben, eben ein Logikkalkül zu entwerfen, und das haben sie ja gemacht, der dann praktisch alle logischen Funktoren berücksichtigt. Über Kleinigkeiten sehen wir jetzt mal hinweg. Er hat versucht, das zu realisieren. Das heißt, er hat ein mathematisches Modell sich ausgedacht. Er hat dann ein Simulationsprogramm geschrieben für einen IBM-Rechner. Das war in den späten 50ern. Und in den 60ern, frühen 60ern, hat er dann tatsächlich das sogenannte Perzeptron auch gebaut. Ein riesiger Kasten mit Millionen von Drahtverbindungen, die also praktisch das darstellen sollen, was im Gehirn an Synapsenverbindungen auch zu sehen ist und dann auch identifiziert werden konnte im 20. Jahrhundert. Das war ein ganz kleiner Schritt für die künstlichen neuronalen Netze, der mit viel Aufwand von Rosenblatt betrieben wurde. Aber was er dann publiziert hat und was er in Interviews gesagt hat, war maßlos übertrieben. Er hat nämlich gesagt, dass dieses Ding jetzt die erste Maschine ist, die denken kann, die erste Maschine, die eigene Ideen haben kann oder hat, und dass man solche Maschinen demnächst auf den Mars schicken würde und man dann als Mensch selber dort nicht hin muss. Und die würden dann alles erledigen, was da zu tun ist auf fremden Weltraumkörpern. Also maßlose Übertreibungen. Und genauso gibt es andere Beispiele, auch aus der heutigen Zeit, dass Leute maßlos mit dem übertreiben, was sie eigentlich entwickeln. Genauso wie es andere Leute gibt, die eben sich sehr zurückhaltend äußern. Und diese maßlosen Übertreibungen, die kann man natürlich auch verstehen, weil die Leute ihre Projekte natürlich finanziert bekommen wollen. Und mit diesen sehr erfolgreichen Übertreibungen hat Rosenblatt es immerhin geschafft, dass er etwas Geld bekommen hat, um seine Projekte fortzusetzen. Lange nicht so viel wie die Konkurrenten, die nicht neuronale Netze gemacht haben, sondern die sogenannte symbolische KI. Da wären zum Beispiel McCarthy zu nennen, aber auch Marvin Minsky, die ja auch sich lange Zeit als Gegner der künstlichen neuronalen Netze gezeigt haben und mit sehr viel rhetorischen Mitteln dagegen vorgegangen sind.
Ja, also Sie sagen das so höflich, rhetorische Mittel. Ich glaube, der Ton war manchmal ruppig, recht ruppig.
Zum Teil jedenfalls, ja, da muss ich Ihnen recht geben. Es gibt ein Buch von Minsky und Seymour Papert, in dem sie also mathematisch sehr genau zeigen, dass es so nicht funktionieren kann, wie Rosenblatt sich das am Anfang vorgestellt hat. Beide Seiten wussten aber schon die Lösungsmöglichkeiten, wie man also das verbessern kann, sodass es dann klappt. Aber dann war eben der Wille zu stark, dass man die symbolische Informationsverarbeitung innerhalb der KI weitertreibt und die Geldgeber braucht. Und dann hat man halt versucht, die künstlichen neuronalen Netze klein zu halten, was dann zum sogenannten KI-Winter geführt hat, der dann vieles zum Erliegen brachte. Und erst in den 80er Jahren kamen die künstlichen neuronalen Netze dann wieder auf und wurden dann immer größer.
Können Sie das gerade noch mal etwas genauer erläutern? Was ist der KI-Winter gewesen?
Ja, der KI-Winter ist so ein Schlagwort. Es geht einfach darum, dass die Forschung zur künstlichen Intelligenz oder Artificial Intelligence in bestimmten Zeiten etwas zum Erliegen kam. Das ist zum Teil nur für spezielle Entwicklungen richtig, also eben die künstlichen neuronalen Netze, die dann nicht gefördert wurden oder fast nicht gefördert wurden, weil eben gezeigt wurde, so wie es damals publiziert wurde, klappt es nicht. Das führte dann aber auch dazu, dass die symbolische KI selber nicht mehr so sehr im Vordergrund der Forschungsförderung war, weil auch nicht mehr so viel passierte. Es gibt halt eben Phasen, wo dann mehr oder weniger passiert. Man hat sich dann sehr stark auf die Robotik verlagert und erst etwas später ging es dann wieder weiter mit neuen Forschungsprogrammen. Ich finde die KI-Winter, Sommer, Frühlinge und Herbste nicht so glücklich, aber sie sind nun mal genauso wie der Begriff künstliche Intelligenz selber in der Welt und man bekommt sie wahrscheinlich nicht mehr raus.
Ja, Frau Piel, in welcher Jahreszeit bewegen wir uns jetzt?
Das ist, weiß ich nicht, ob ich das so gut beantworten kann. Es sieht ja eher nach Sommer aus, wenn man überlegt, wie viele Professuren eingerichtet werden oder es gerade gibt, wie viele neue Forschungsprojekte und auch die Öffentlichkeit, die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit ist im Moment natürlich sehr groß, was dann auch wieder Auswirkungen auf Forschungsförderung hat, wenn man natürlich Schlagworte aus der Gegenwart.
Ja, also die Aufmerksamkeit wurde ja auch hochgetrieben. Es wurden Forschungsprojekte losgetreten. Es wurden Stellen ausgeschrieben, die man teilweise gar nicht besetzen konnte. Und auch wenn man Forschungsprojekte hat, ist das ja auch nicht so leicht, die mit geeignetem Personal zu bewirtschaften, weil es die Köpfe mit dem Spezialwissen eben gar nicht in so großer Zahl gibt. Herr Seising, Sie haben eben dieses Gerät erwähnt mit den fürchterlich vielen Drähten. Dazu fällt mir ein Zitat von Konrad Zuse ein, das ihm zugeschrieben wird und das in einer früheren Podcast-Folge Christian Vater schon mal erwähnt hat, nämlich, dass es da einen letzten Draht gäbe. Und wenn man den anlöten würde, dann würde die Maschine quasi aufwachen, ein eigenes Bewusstsein entwickeln. Und damit sind wir jetzt im Kernthema unserer gesamten Aktivitäten hier, also der Frage der Bewusstseinsfähigkeit von Maschinen oder von synthetischen Systemen. Und was allgemein oft diskutiert wird, ist die Frage der Ebenbürtigkeit. Ja, also können Mensch und Technik irgendwann auf gleichem Level miteinander interagieren? Müssen wir vielleicht Beziehungsverhältnisse herausarbeiten? Das sind so Gedanken, mit denen bekommt man zumindest mal Aufmerksamkeit im öffentlichen Raum. Und ich habe den Eindruck, diese Gedanken sind nicht ganz frisch. Die gab es früher schon. Was haben Sie für einen Eindruck? Wo kommt das her? Wo kommen diese Gedanken her? Man lötet irgendwie einen Draht an und plötzlich, nicht etwa graduell, dass so etwas entsteht im Verlauf der Zeit, sondern plötzlich schaltet man das einfach an. Und dann ist eine neue Eigenschaft da, die wir von uns kennen. Und die taucht dann in den Maschinen auf. Ist das auch Marketing? Geht es da auch darum, Forschungsgelder zu akquirieren, vielleicht besser dazustehen als irgendwelche anderen und irgendwelche Stellen zu bekommen im Wissenschaftssystem? Oder glauben manche tatsächlich daran, dass das so ist? Dann wären wir im Bereich der Weltanschauung.
Also ich glaube nicht daran und ich glaube, dass diese ganze Vorstellungswelt sehr stark mythisch aufgeladen ist. Natürlich kann man weit in die Geschichte zurückgehen, zum Beispiel die Geschichte des Golem, da ist genau so etwas. Da gibt es eben eine Möglichkeit, den zum Leben zu erwecken und auch wieder ihn zum Stillstand zu bringen. Dieser Schalter, dieser eine Draht, der da noch gelötet wird, ich halte das für groben Unsinn, muss ich sagen. Und ich glaube nicht, dass Maschinen jemals Bewusstsein haben werden. Aber da bewegen wir uns halt in einer Phase der Spekulation, an der man sich als Wissenschaftler vielleicht auch gar nicht beteiligen sollte. Trotzdem würde ich gerne was dazu sagen, weil sehr viele Leute mit dieser Kluft spielen, die sich da zwischen Wissenschaft und Science-Fiction, will ich es mal nennen, die dazwischen sich auftut. Und die wird immer wieder übersprungen. In jeder Diskussion kommt es vor, nach einem Vortrag, in dem man versucht hat oder ich versucht habe zu zeigen, wie die technische Entwicklung war, kommt dann trotzdem irgendwann die Frage, aber wenn man dann mal so eine KI hat, dann muss man doch, und dann kommen gleich die ganzen ethischen Probleme, Ebenbürtigkeit, wenn wir mit diesen KIs leben und die Vorstellung ist dann immer, dass es eine Person ist, Es ist kein technisches System, das irgendwie überwacht, wie das jetzt in China zum Beispiel ist oder wahrscheinlich auch in anderen Teilen der Welt entwickelt wird, sondern es ist so eine Person, die mit einem in der Familie oder wo auch immer lebt und dann gleiche Rechte und Pflichten eventuell haben könnte. Und wenn sie was tut, was eigentlich bei Menschen zu einer Strafe führt, ist das bei Maschinen dann genauso. Das ist ja alles ein Sprung, der gemacht wird in der Vorstellung, den man nicht mitmachen muss, weil er entbehrt jeder Grundlage. Jedenfalls bisher. Und ich meine, dass das auch nicht so kommen wird.
Und man kann vielleicht auch noch dazu sagen, da gab es natürlich auch, so, wenn ich mir anschaue, was die Kognitionswissenschaftler in den 80er Jahren, die zu Mensch-Maschine-Interaktion und Mensch-Computer-Interaktion gearbeitet haben, von denen kam immer oft der Satz, der Mensch ist aber das Wichtigere von beidem. Also wir wollen die Maschine so bauen, dass sie dem Menschen hilft und nicht den Menschen der Maschine anpassen. Also diese Diskussion gab es natürlich auch immer, wenn wir diese Systeme entwickeln, für wen entwickeln wir denn? Versuchen wir dieses System immer besser zu machen oder soll es den Menschen helfen, was dann auch in diese anderen Ängste mit einspielt, die ja auch heute immer wieder diskutiert werden, nimmt die KI einem den Arbeitsplatz weg? Dass da immer in den 80ern auch früher schon gesagt wurde, oder das sind auch wieder rhetorische Spiele, die Maschine soll dem Menschen helfen. Der Mensch ist derjenige, dem geholfen werden soll und nicht, dass am Ende die Maschine die Aufgabe übernimmt, sondern die Maschine soll helfen, dem Menschen seine Aufgaben zu erledigen.
Bei diesen Gedanken landen wir immer wieder bei technikethischen Fragestellungen und bei den Technikethik-Diskussionen. Und ich frage mich manchmal, sprechen wir über die richtigen Themen? Also wie treffsicher, wie fokussiert sind denn Diskussionen über Technikethik im Bereich der KI? Sind das nicht manchmal auch Themenverschiebungen? Falls das so wäre, wie könnte man das richtig justieren? Herr Seising, wie denken Sie darüber?
Ja, da fällt mir ein, ich war gerade letztens auf zwei Veranstaltungen, da wurde auch sehr viel über Ethik und künstliche Intelligenz vorgetragen und auch diskutiert. Immer wieder, und das kennt wahrscheinlich inzwischen jeder, geht es um autonomes Fahren, also Fahrzeuge, die selbstständig fahren. Man sitzt hinten auf der Rückbank und lässt sich fahren. Und die Frage ist natürlich, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, also jemand auf der Straße ist, muss das Auto natürlich an dem vorbeifahren und darf ihn nicht überfahren. Und dann gibt es immer diese Dilemmata. Das Auto hat zwei verschiedene Möglichkeiten. Einmal bringt es dabei ein Baby um und einmal einen alten Mann. Und dann ist die Frage, muss man das nicht irgendwie vorher bedenken und dann eine Entscheidung fällen, sodass das Auto dann das eine oder das andere tut. Ich glaube, das sind die falschen Fragen, die hier diskutiert werden. Das sind akademische Dilemmata, die man natürlich immer schön heranführen kann in Vorlesungen, aber es sind nicht die, glaube ich, wichtigen Fragen bei der KI-Entwicklung. Viel wichtiger sind ethische Probleme, die sehr viel mit, ich habe das eben schon mal gesagt, mit Überwachung zu tun haben. Wir leben in einer Welt, wo man praktisch andauernd in irgendwelche Kameras guckt oder Kameras sehen einen zumindest. Ich habe das Beispiel China schon genannt vor kurzem. Und die Frage ist doch, ist die KI wirklich so ein Segen oder ist es nicht eher ein Fluch, dass wir praktisch völlig unmoralisch dauernd beobachtet werden und daraus auch Schlüsse gezogen werden und die Systeme dann über etwas entscheiden aufgrund dessen, was sie von uns gesehen bzw. registriert haben. Das halte ich für sehr viel wichtigere ethische Fragestellungen als so akademische Diskussionen über autonome Autos.
Die Fragen, die wir in diesen Kontexten diskutieren, haben ja auch immer einen aktuellen Bezug, einen Anlass. Und jetzt wissen wir mit Blick zurück, dass die Wissenschaftsgeschichte ja auch eine Irrtumsgeschichte ist. Wir haben uns oft vertan. So, des einen Freud ist des anderen Leid. Da kommen plötzlich neue Erkenntnisse und die können ganze Weltbilder zerstören oder vieles durcheinander bringen. Zum Beispiel die Erkenntnis, dass die Erde einigermaßen rund ist, dass wir gemeinsam mit anderen Planeten um die Sonne kreisen und nicht die Sonne um uns. Da ist viel magischer Glaube entmystifiziert worden und oftmals waren die Naturwissenschaften die Spielverderber. Und auch in unserer heutigen Welt, ich denke da vor allem jetzt an unseren Weltausschnitt, der durchdrungen ist von KI-Systemen, der Kameraüberwachung und so weiter, haben wir auf der einen Seite diese Erlösungsfantasien, die wir auch schon oft hier im Podcast besprochen haben, ja, und auf der anderen Seite dunkle Dystopien, also Positionen, die sich fundamental gegensätzlich gegenüberstehen und im Kern unsere Frage, ob Ich-Erfahrungen auf Siliziumbasis möglich sein könnten, ja oder nein. oder ob Bewusstsein eine individuelle Angelegenheit ist, das ein Resultat ist evolutionärer Entwicklungen, oder ob Bewusstsein zum Beispiel eine Eigenschaft des Universums sein könnte. Da gibt es ja auch die Position in der Philosophie des Geistes, der Panpsychismus und einiges, was da noch dranhängt. Und vieles von dem wird wahrscheinlich falsch sein. Denn wir wissen, dass schon vieles, worauf wir uns verlassen haben, sich im Nachhinein als nicht ganz richtig oder sogar völlig falsch entmystifiziert oder aufgelöst hat. Und meine Frage an Sie, die sich mit Wissenschaftsgeschichte und auch mit solchen Irrtümern und den Umdenkprozessen beschäftigt haben: Was läuft denn da ab? Wie kündigt sich das an, dass plötzlich ein Paradigmenwechsel ansteht? Was sind das für Prozesse? Irrtümer werden als solche erkannt, aber vielleicht gar nicht akzeptiert. Welche Fehler machen wir da immer wieder und was können wir besser machen?
Ja, also das ist das Spannende eigentlich auch an der Wissenschaftsgeschichte, dass man die Erfolgsgeschichten und auch die, sagen wir mal, die Sackgassen sich natürlich anschaut und auch Vergleiche ziehen kann, je nachdem, wie groß das Projekt dann jeweils aufgestellt ist. Ich denke, eine Sache ist natürlich, was man, wo man immer dran denken muss in diesen Forschungen, das sind Menschen, die dann zum Teil jahrelang oder jahrzehntelang in eine Richtung geforscht haben. Und man kann natürlich nachvollziehen, dass es dann vielleicht schwierig ist, nachdem man 30, 40 Jahre lang in Richtung A geforscht hat, wenn dann ein junger Mann oder eine junge Frau kommt und sagt, halt, hoppla, stopp, Richtung B ist aber eigentlich die richtige. Ich denke, man kann natürlich nachvollziehen, dass es dann erstmal Gegenreaktionen gibt, wo man sagt, nein, A ist richtig, ich habe immer A gemacht und B ist viel zu neu und viel zu jung. Also ich denke, das kann man in der Wissenschaftsgeschichte immer auch schön sehen, dass es erstmal dauert, bis diese neuen Ideen wirklich Fuß fassen können. Einfach, wenn man immer ja auch dran denken muss, da sind Persönlichkeiten mit verwoben und natürlich auch ein bisschen Ego-Fragen.
Ja, ein bisschen zur Eitelkeit, ne?
Ich denke, das ist genau. Ich meine, da sind ja ganze Karrieren und ganze Leben drauf aufgebaut worden. Ja, und ich denke, das wird sich immer wiederholen. Also das wird sich immer wieder auch in anderen Forschungsrichtungen, die jetzt gerade passieren, finden. Im Moment ist natürlich in der künstlichen Intelligenz maschinelles Lernen das große, tolle Thema. Und es kann natürlich sein, dass in 10, 20 Jahren jemand sagt, es ist toll, soweit hat es funktioniert, aber jetzt haben wir einen neuen Ansatz gefunden. Und ich denke, dann kann es sich natürlich entweder, dass alte Ideen wieder reinkommen, die man eigentlich schon abgeschrieben hatte. Das sieht man in der Wissenschaftsgeschichte auch, dass alte Ideen, die abgeschrieben waren, wieder neu auftauchen. Und weil man vielleicht neue technische Möglichkeiten hat, dass die plötzlich doch fruchten. Auf jeden Fall.
Okay, ich kann vielleicht dazu noch ein Beispiel sagen. Gerade letztes Wochenende war ich auf einer Tagung, da war der zu Recht sehr bekannte und inzwischen auch berühmte Sepp Hochreiter, der als Österreicher in München in den 90er Jahren seine Diplomarbeit geschrieben hat. Und die Erfolge, die damals in der Diplomarbeit gefunden wurden, führen ja jetzt zu dem, was heute bei ChatGPT zum Beispiel ganz, ganz wichtig wird. Und auf dieser Konferenz hat er ein Keynote gehalten und hat praktisch den deutschen KI-Forschern, es waren ungefähr 250 Leute da, gesagt, ihr habt viel zu lange die symbolische künstliche Intelligenz betrieben. Das war ein großer Fehler und ihr müsst jetzt umdenken, sonst habt ihr keine Chance und werdet abgehängt. Was ich damit sagen will, ist, es sieht im Moment so aus, als würden die Gewinner, wenn man in dem Kutschen Paradigmenwechselmodell sprechen will. Die Gewinner einer Revolution haben im Moment Oberwasser und sagen den Verlierern, ihr habt alles falsch gemacht und ihr hättet viel schneller umdenken können. In der Wissenschaftsgeschichte lernen wir es eigentlich immer umgekehrt. Zum Beispiel bei der Quantentheorie war es so, dass die Professoren, die mächtigen Professoren, haben am alten Paradigma festgehalten und die Jungen waren diejenigen, die das neue Paradigma vertreten haben. Und der Kampf ging halt darum, alt gegen jung und mächtige Professoren mit allen möglichen Positionen, die in allen Zeitschriften, in allen Gesellschaften vertreten waren, haben dagegen gekämpft, dass die Jungen schließlich gewinnen. Meistens bleibt dann der Gewinner über und oft war es halt so, dass das neue Paradigma dann der Gewinner war. Es kann aber auch andersrum sein. Es kann ja auch sein, dass sich das, was erst ganz toll aussieht, sich als eine Fehlentwicklung entpuppt und dass das Alte doch besser war. Sprich, man weiß es vorher nicht und darum denke ich, der Irrtum kann in beide Richtungen gehen. Und so etwas wie, was jetzt passiert, das maschinelle Lernen als die neue KI, während die alte KI, die wir zum Beispiel in unserem Projekt ja bisher ausschließlich betrachtet haben, also praktisch weggeworfen wird und man das überhaupt nicht, das gar nicht mehr interessant findet. So kann es auch nicht gehen und darum ist es so wichtig, dass wir in der Wissenschaftsgeschichte alle diese Entwicklungen beibehalten und studieren.
Ein bisschen kündigt sich das ja auch an, wenn wir eingrenzen, was denn Systeme können und was nicht, also solche Grenzbestimmungen vornehmen. Das haben wir jetzt auch zunehmend bei Abschlussarbeiten an der Universität, dass zum Beispiel ganze Literaturangaben halluziniert wurden von einer künstlichen Intelligenz. Das sieht wunderbar aus und liest sich auch alles sehr glatt. Diese Quellen gibt es aber gar nicht. Ja? Das würde wahrscheinlich einer rein symbolischen KI mit Repräsentationssystemen, die auf echten Zahlen, Daten, Fakten basieren, nicht so schnell passieren.
Ja, das ist ein guter Punkt. Da würde ich auch gerne noch ein bisschen ausholen, wenn wir können. Es ist ja so, dass es ein völlig anderes Modell ist von dem, was man da Intelligenz nennt und wie man mit Wissen umgeht. Es ist halt, wie Sie schon richtig sagten, bei der symbolischen künstlichen Intelligenz, bei der exakten Informationsverarbeitung etwas ganz anderes als das, was die heutigen Systeme machen. Die heutigen Systeme machen nur Voraussagen und diese Voraussagen aufgrund von Statistik. Wenn Sie ChatGPT zwei große Zahlen miteinander mal nehmen lassen und dann noch irgendwie was abziehen und so, dann kommen da falsche Ergebnisse raus. Das heißt, ChatGPT kann nicht rechnen. Es läuft zwar auf einem Rechner, aber es kann nicht rechnen. Es geht einfach darum, welche Texte nach irgendeinem Maß nah beieinander sind. Und wenn diese Texte eben Zahlen sind, dann kommen da falsche Ergebnisse raus. ChatGPT weiß zum Beispiel nicht, wer der letzte Weltmeister im Fußball gewesen ist, weil es da überhaupt kein Datenmaterial für ChatGPT gibt. Wenn Sie ChatGPT fragen, wer war der letzte Fußballweltmeister, dann sagt es Brasilien, obwohl es Argentinien dann war. Zum Beispiel. Es gibt also eine ganz andere Art von Umgang mit Wissen in dieser Technologie, die zu was ganz anderem führt. Und wir müssen uns davon verabschieden, dass diese Systeme etwas mit Sicherheit voraussagen können.
Solche Irrtümer und Fehleinschätzungen sind manchmal vielleicht auch etwas hausgemacht, weil wir in die Bereiche schauen, die gut laufen, wo Erfolge präsentiert werden und dort nicht hinschauen, wo es vielleicht auch wissenschaftlich etwas weniger reputativ ist. Also Ansätze, die außerhalb der eigenen Disziplin liegen, wo anders gedacht wird, ungewöhnliche Gedanken produziert werden. Und meine Frage ist, entstehen da nicht blinde Flecken? Da würde mich interessieren, wie Sie als Wissenschaftshistoriker darüber denken. Solche blinden Flecken können uns ja auch ausbremsen, ja? Können verhindern, dass wir bestimmte Erkenntnisse, die eigentlich da wären, aufgreifen und irgendetwas Produktives daraus machen. Mit Blick auf das, was heute passiert und Ihren Hintergründen, welche blinde Flecken haben wir denn vielleicht heute?
Also ich denke, diese blinden Flecken existieren und sind zum Teil auch selbst konstruiert, wie Sie auch angedeutet haben, weil man natürlich erstmal dahin schaut, wo jemand am lautesten war und vielleicht auch am meisten publiziert hat. Und es ist natürlich einfacher, auch diese Personen zu finden, weil sie laut waren, viel produziert haben, viel publiziert haben. Und in historischen Projekten muss man natürlich auch aufpassen, dass man diesen Leuten nicht hinterherrennt, sondern auch die anderen Stimmen findet, vielleicht die kritischen Stimmen oder die andere Ansätze haben. Und das ist ja auch das Spannende an der Wissenschaftsgeschichte, dass man sich Projekte anguckt, die vielleicht nicht so bekannt waren und schaut, was wurde in diesen Projekten gemacht und dann ja auch manchmal findet, dass die Ansätze wieder aufgegriffen werden. Und man kann natürlich, indem man über historische Arbeiten, solchen Forschungsansätzen und blinden Flecken, also da ein Licht drauf wirft, kann man natürlich versuchen, diese blinden Flecken durch wissenschaftshistorische oder technikhistorische Forschung ja etwas auszuleuchten und wieder ans Licht zu bringen. Ich denke, was in der KI und auch in der Kognitionswissenschaft immer spannend, aber auch schwierig war, sind die Versuche, interdisziplinär zusammenzuarbeiten, weil da Personen aus sehr unterschiedlichen Ecken zum Teil zusammengekommen haben. Was ich immer gelesen habe oder auch in den Interviews mit Personen habe, ein Problem, was es immer gab, war Begriffsschwierigkeiten. Wenn jemand aus der Philosophie und aus der Psychologie und aus der Informatik über Repräsentation spricht, dann sprechen die über komplett unterschiedliche Sachen. Und ich denke, da kann es natürlich noch blinde Flecken geben, indem einfach Personen aneinander vorbeigeredet haben, die glaubten, sie benutzen die Wörter gleich, aber vielleicht wirklich anders gelesen wurden, als sie es selber vermutet haben. Und da kann ich mir vorstellen, dass man da nochmal genauer reingucken könnte. Oder auch in kleineren Universitäten. Ich denke, das ist auch so eine Bias, die man hat. Wenn jemand vom MIT laut ist und etwas schreibt, dann hört man dem eher zu oder ihr, als jemand, der, weiß ich nicht, an der Hochschule in Gießen sitzt. Und ich denke, das ist ein Bias und ein blinder Fleck, dem man sich einfach bewusst sein muss.
Ich möchte vielleicht noch ergänzen, aus unseren eigenen Forschungen zur deutschen künstlichen Intelligenzgeschichte, wir hatten den Namen Wolfgang Biebel schon erwähnt. Wolfgang Biebel war, wie Frau Piel schon sagte, an der TU wissenschaftlicher Mitarbeiter und wollte habilitieren, damals in den 70er Jahren im Bereich automatisches Beweisen. Also es geht um Computerprogramme, die logische Theoreme beweisen. Er hat eine Habilitationsschrift angefertigt, hat die eingereicht und die wurde abgelehnt. Also die Habilitation wurde nicht zugelassen. Er durfte nicht habilitieren an der Technischen Uni und die Begründung. Also ich will da jetzt nicht ins Detail gehen, aber es ging darum, dass natürlich die damals neu gegründete Informatik sehr stark mathematisch war und die Vorstellung war, eine wissenschaftliche Arbeit muss Beweise enthalten. Wolfgang Biebels Habilitationsschrift hatte keine Beweise und darum wurde gesagt, das ist keine Wissenschaft. Was ich sagen möchte ist, der Begriff der Wissenschaft beziehungsweise das, was man Wissenschaft nennt oder was man sich vorstellt, was Wissenschaft ist, das verändert sich. Und wir sehen das ja heute mit dem maschinellen Lernen auch so. Es ist nicht mehr die exakte Naturwissenschaft, die das Ideal einer Wissenschaft darstellt, sondern es ist heute statistische Wissenschaft und die ist eben nicht mehr sicher. Wir sehen also hier eine Veränderung des Wissenschaftsbegriffs und darum komme ich auf Wolfgang Biebel. Er war damals ein Außenseiter im Bereich der Wissenschaft, hat als einer der ersten in Deutschland sowas wie künstliche Intelligenz in einer Habilitationsschrift machen wollen, ist da gescheitert. Hat dann den Umweg machen können über Kanada, ist da Professor geworden und ist dann nach Darmstadt zurückgegangen. Wenn man einmal irgendwo Professor war, dann ist man professorabel. Das heißt, es ist für ihn gut gegangen, aber natürlich nagt sowas, kann ich mir vorstellen, für den Rest des Lebens. Und daran sieht man, dass es auch in der Wissenschaftsentwicklung und auch bei den Personen blinde Flecken gibt, die natürlich für uns Wissenschaftshistoriker, und ich hoffe, er verzeiht mir, dass ich das so sage, besonders interessant sind.
Ja, also die damalige Darmstädter Zeit kenne ich auch aus eigener Erfahrung und es gab dann ein Gerücht, nämlich, dass Wolfgang Biebel einen Ruf einer anderen Universität erhalten hätte. Und da waren die Darmstädter Informatikstudenten sehr aufgeregt, denn das konnte nicht sein, dass dieser gute Mann geht. Und sind tatsächlich auf die Straße gegangen, haben demonstriert für den Verbleib, haben sich also an den Bleibeverhandlungen auf diese Art und Weise aktiv beteiligt und er ist bis zum Schluss geblieben, was für die Universität natürlich wunderbar gewesen ist. Ja, jetzt blicken wir mal in die Zukunft. Ich bin auf eine Publikation von Ihnen gestoßen in der Vorbereitung unseres Gesprächs Perspectives of Artificial Intelligence in Europe, erschienen im Journal IEEE Annals of the History of Computing. Relativ frisch, wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes. Da sprechen Sie von Perspektiven. Als Historiker, also Historiker, die in die Zukunft schauen. Was für Perspektiven fallen Ihnen denn da als erstes ein?
Also gut, die Perspektiven in dem Aufsatz, beziehungsweise das ist die Einleitung zu einem Sonderheft, das wir herausgegeben haben, da ging es uns einmal auch darum, um zu sagen, KI-Geschichte ist nicht nur US-amerikanische Geschichte. Die wenige historische Arbeit, die es schon gibt zur KI-Geschichte, ist fast ausschließlich auf die USA gerichtet. Und da war unsere Perspektive oder unsere Betrachtung, wir können auch gerne mal nach Europa schauen, was da an KI gemacht wurde und gemacht wird. Denn also der Atlantik ist ja kein Graben, über den nie Ideen ausgetauscht wurden. Es sind Personen immer mal wieder gereist, haben die Ideen mitgebracht und es gibt natürlich Ansätze, die direkt aus Europa kamen, die nicht aus den USA kamen. Das war praktisch unsere Hauptperspektive, erstmal überhaupt zu sagen, KI ist nicht gleich USA. KI gibt es auch in Europa, auch wenn immer wieder gerne dieses Narrativ bemüht wird, dass die Europäer und insbesondere auch die Deutschen den Amerikanern immer nur hinterherlaufen. Das stimmt historisch nicht so ganz und wie es aktuell aussieht, ist natürlich auch, kann man auch differenzierter zu betrachten, als einfach zu sagen, die Europäer laufen immer nur den US-Amerikanerinnen hinterher.
Es ist also nicht so, dass diese Perspektiven in die Zukunft gerichtet waren. Das, ganz im Gegenteil, wir bleiben da uns als Historiker treu und wollten einfach mal schauen, was ist denn in Europa passiert und was war da interessant. Ich meine, da gibt es natürlich viel zu sehen. Leider ist nicht, hat nicht alles geklappt. Wir haben keinen Beitrag aus Frankreich in dem Band drin. Den hätten wir gerne gehabt. Das ging dann aus gesundheitlichen Gründen nicht. Aber zum Beispiel ein kleines Detail ist, dass der schon mal erwähnte Jörg Siegmann ja seine Doktorarbeit nicht in Deutschland gemacht hat, sondern in England und dann nach der Doktorarbeit in Essex war es, glaube ich, dann nach Karlsruhe und dort dann eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle in der künstlichen Intelligenz bekommen hat und dann einer der ersten KI-Professoren in Deutschland wurde. Also es gibt da riesige Bezüge zwischen den einzelnen europäischen Ländern, was die KI-Geschichte angeht. Da ist noch lange nicht alles erforscht und wir wollten einfach mal mit diesem Sonderheft einen ersten Vlog einschlagen, dass da noch viel zu tun ist.
Wunderbar. Also wir verlinken direkt auf das PDF dieses Artikels und wer sich dann weiter gräbt, findet auch noch mehr. Jetzt habe ich ein kleines Gedankenexperiment für Sie. Nehmen wir mal an, Sie könnten eine Zeitkapsel befüllen mit einem Zettelchen und auf dem Zettel steht eine Nachricht drauf. Und diese Nachricht soll sein, eine wissenschaftliche Forschungsfrage zu KI für Ihre Nachfolgerinnen und Nachfolger im Jahr 2083, also von jetzt ab 50 Jahre in die Zukunft gerechnet für diejenigen, die dann am Deutschen Museum in München sitzen und sich mit KI-Geschichte beschäftigen. Welche Forschungsfrage würden Sie denen gerne auf den Weg geben? Was sollte auf dem Zettel draufstehen?
Ich glaube, was mich interessieren würde, haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen, diese Paradigmenwechsel, Symbolismus, Konnektionismus. Wie oft sich das noch um sich selbst gedreht hat, einfach weil da so viel immer wieder diskutiert und auch so gegensätzlich diskutiert wird, dass immer gesagt hat, nein, das ist jetzt komplett weg und dann kommt es doch wieder. Gab es da noch andere, also Revolution ist ja auch ein schwer besetzter Begriff in der Wissenschaftsgeschichte. Ich denke, das wäre eine Sache, die ich spannend fände. Und ob die Sachen, die wir gesammelt haben, wir haben ja als Teil unseres Projektes immer wieder Leute angesprochen, habt ihr noch Sachen, die noch nicht weggeschmissen worden sind, gebt die uns, damit wir mit denen arbeiten können. Es würde mich natürlich interessieren, hat sich das nachher nochmal jemand angeschaut oder haben wir das jetzt nur für uns gesammelt und danach sind die Sachen im Archiv verschwunden und keiner hat mehr darauf geschaut.
Also Sie brauchen Ihre Arbeitsmaterialien natürlich, ja,
genau.
Mit denen Sie als Historiker arbeiten können. Ja, haben Sie noch Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, die Ihnen vielleicht ein paar Bälle zuspielen könnten für Ihre Arbeit?
Also wenn zum Beispiel Professoren oder Mitarbeiter, die dann vielleicht auch nochmal Professoren werden, in der KI zuhören, dann wollten wir darauf aufmerksam machen, dass wir darauf angewiesen sind, dass wir Quellen haben, die wir auch gerne sammeln. Es ist leider so, dass viele Leute, die Professoren waren oder Wissenschaftler waren, ihre Materialien weggeworfen haben. Wir haben zwar einiges sammeln können noch in den letzten 4 Jahren, aber lange nicht alles. Es sind auch leider in der Corona-Zeit einige gestorben, die wir nicht mehr interviewen konnten. Sprich, wir würden gerne dafür werben, dass man für die historische Arbeit auch Material braucht und das nicht einfach weggeworfen wird. Es ist sowieso ein großes Unglück, dass heute so viel nicht mehr geschrieben wird, sondern einfach elektronisch gespeichert wird und was damit passiert und ob man das in 50 Jahren sowohl Hardware- als auch softwaremäßig überhaupt noch lesen kann, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich würde aber auch gerne noch die Zeitkapsel befüllen. Ich würde da einen Zettel reinlegen und fragen, weiß man inzwischen, was Denken und Intelligenz ist und warum können das Maschinen nicht?
Wunderbar. Gut, Herr Seising, den Zettel können Sie ja schon mal sicherheitshalber schreiben. Vielleicht ergibt sich irgendwo bei Ihnen ja die Möglichkeit, so eine Zeitkapsel im Mauerwerk einzuarbeiten. Dann taucht die irgendwann in 50 Jahren wieder auf und ist dann ein Arbeitsauftrag für Ihre Nachfolgerinnen und Nachfolger. Unsere Podcasts, die wir jetzt in der zweiten Staffel betreiben, gibt es ja auch nicht nur auf der Tonspur, sondern die werden im Nachgang alle transkribiert und stehen als Open Access Dokumente jedem und jeder frei zur Verfügung. Auch dieses Gespräch hier wird dann irgendwann zur Verfügung stehen. Vielleicht ist das nicht nur für diejenigen interessant, die jetzt schon das ein oder andere im Unterricht verwenden wollen oder in ihren Arbeiten zitieren wollen, sondern auch für zukünftige Generationen von Wissenschaftshistorikern, die dann gucken können, worüber wir in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts geplaudert haben. Jetzt nochmal der Hinweis auf Ihre Veranstaltung. Wann ist die und wie kann man sich anmelden?
Die Veranstaltung ist am 15. Dezember am Deutschen Museum in München. Und da gibt es einen Anmeldungslink, den wir dann unten in die
Den schreiben wir in die Beschreibung. Genau. Sie müssen wissen, wie viele Leute kommen, damit Sie das Essen vorbestellen können. Wir sind mit der Erscheinung unseres Podcasts auch noch rechtzeitig. Also wer sich jetzt noch kurzfristig anmeldet, hat die Chance, sofern es noch Plätze gibt, dann bei Ihnen zu sein und mit Ihnen gemeinsam über die Ergebnisse Ihres Forschungsprojekts Ingenieurgeist und Geistesingenieure zu sprechen. Vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht, mit Ihnen zu plaudern. Wir sprechen weiter, wenn es etwas zu besprechen gibt.
Uns hat es auch großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ja, mir auch und vielen Dank für die Einladung.
Das waren Helen Piel und Rudolf Seising, beide vom Deutschen Museum in München. Sie haben über Jahre der Geschichte der künstlichen Intelligenz in Deutschland nachgespürt und dabei mit technikhistorischem Sachverstand viele Zusammenhänge aufgedeckt, die hinter den großen Schlagzeilen stattgefunden haben und die mitunter umso prägender waren für die Geschichte der künstlichen Intelligenz in Deutschland. Die Abschlussveranstaltung zu Ihrem Forschungsprojekt IGGI, Ingenieurgeist und Geistesingenieure, diese Veranstaltung findet statt am 15.12.2023 in München. Wenn Sie also mit Ihrer Schulklasse dahin fahren möchten oder noch ein Presseticket brauchen, können Sie sich noch anmelden. Den Link zum Anmeldeformular haben wir gleich als erste Quelle in der Beschreibung dieser Podcast-Folge platziert. Redaktion und Aufnahmeleitung dieser Folge Carsten Wendland, redaktionelle Assistenz Robin Herrmann. In der kommenden Woche spreche ich mit Karl Olsberg, der promovierte Informatiker und Unternehmer, betätigt sich seit Jahrzehnten auch als Autor fantastischer Romane. Und dabei bringt er technischen Sachverstand, eine gekonnte Schreibe und Überlegungen zu existenziellen Risiken in Verbindung mit künstlicher Intelligenz unter einen Hut bzw. in seine spannenden Bücher hinein. Sein neuer Roman mit dem Titel Virtua ist vor wenigen Wochen erschienen. Ich freue mich, wenn es Ihnen wieder gefallen hat und auch diese Folge ein Beitrag für Sie war, KI-Bewusstsein etwas mehr zu, entmystifizieren. Bleiben Sie gesund, hoffnungsvoll und gestaltungsstark. Das war Ihr und Euer Carsten Wendland. Bis bald.